Neue Woche, neuer Podcast und willkommen im 9-Punkte-Double-Shootout-Killer-Offensive-Podcast Düsseldorf, Nürnberg, Iserlohn, 17:1 Tore, 2:0 für Franz Repp, 9 Punkte insgesamt. Es ist unglaublich, ich kriege Schnappatmung, Malte, ich kann nicht mehr.
Ja, ich übernehme gerne, Nico, weil es ist ein bisschen blöd, aber die kühle Frage handelt ja von möglichen Enttäuschungen, die es bis jetzt gab. Das ist natürlich dadurch bedingt, dass es den einen oder anderen von euch da draußen gab, der mit Spieler X oder Spieler Y noch nicht ganz so zufrieden war, und das arbeiten wir auf.
Dann blicken wir natürlich einmal auf Kicktipp und Ice Manager und wir blicken auf unserem Instagram-Kanal und Road to die nächsten 9 Punkte. Und das machen wir natürlich, oder läuten wir ein, die nächsten 9 Punkte mit dem kommenden Gegner-Check. Champions Hockey League Woche. Gegner ist Prag, in Prag. Einige sind von euch dabei. Wir blicken auf den Gegner und wir blicken natürlich auch auf die DEL. Das ist eine ganz schön krasse Woche, die uns bevorsteht, weil Berlin und München sind die kommenden Gegner in der DEL. Ich habe richtig Bock da drauf. Und kleiner Reminder nochmal, falls ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, penguins.podcast. Folgt uns doch einfach mal. Da könnt ihr schon einiges sehen. Die aktuelle Tabelle hatten wir gestern für euch gepostet. Wir haben ein bisschen was zu Büsing. Den Neuzugang Jose Antonen haben wir schon ein kleines Video auf der Seite mit dabei. Also folgt uns doch sehr, sehr gerne. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und auch über einige Nachrichten von euch. Also viel Spaß mit Folge 197.
Der Penguins Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Penguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 8. Oktober. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es wird langsam kalt, es wird langsam frisch, also perfekte Eishockeyzeit. Und Malte hat es direkt mit einer Erkältung mitgenommen, diese Eishockeyzeit. Wie geht's dir?
irgendwie aus dem Urlaub so ein bisschen was mitgebracht. Aber wir haben kurz vorher schon drüber gesprochen. Ich meine, da leben 9 Millionen Menschen in London, dass du dir da vielleicht in der Straßenbahn, in der U-Bahn oder was weiß ich, wo irgendwie eine kleine Erkältung mal einfängst, ist, glaube ich, normal, weil am Wetter kann es nicht gelegen haben, weil 4 Tage London, 4 Tage Sonne. Ich glaube, das haben noch nicht viele Menschen so erlebt. Also einen Tag konnte man im T-Shirt rumlaufen. Habe ich nicht gemacht, weil ich schon den Ansatz von Schnupfen verspürt habe. Aber ich hätte es machen können. Aber ja, long story short.
Also ein Stück von London auch im Bremerhaven dabei.
Ah, natürlich. Die Viren habe ich mitgebracht. Also mir ging es schon mal besser, aber mir geht es jetzt auch nicht komplett scheiße. Podcast war nie in Gefahr. Und ich höre bei dir raus, Nico, dir geht's auf jeden Fall besser.
Ich bin gut gelaunt, ich bin gut drauf, die Stimmung ist gut und die Gesundheit ist auch wieder gut. Ich bin wieder fit, ich muss mir eine Woche Ruhe gönnen, ein bisschen Bett gönnen und jetzt bin ich wieder bei nahezu 100% und kann durchstarten. Aber jetzt switchen wir einfach mal die Rollen, wir werden einfach keinen Podcast mehr auf die Beine stellen, in dem wir beide fit sind, das können wir auch schon mal festhalten. Trotz Erkältung dürfte die Laune bei uns beiden ja sehr, sehr gut sein. Und wir arbeiten jetzt mal chronologisch auch, warum die Laune so gut ist. Ihr werdet ja eh alle es schon wissen. 9 Punkte, 3 Spiele diese Woche gehabt, 17:1 Tore. Es ist eine unglaubliche, ich würde fast sagen historische Woche gewesen in der DEL für eine Mannschaft, namentlich die Fishtown Penguins. Ich glaube, ich habe es aufgeschnappt, aber ich kann es nicht 100% bestätigen, ob das die torreichste Woche einer Mannschaft ist in der DEL. Die es jemals gab. Ich glaube ja, und ich würde einfach behaupten, mit 3-1, 9-0 und 5-0 kommen da auch wenige Mannschaften noch dran. Lass mich aber auch sehr, sehr gerne korrigieren. Wir fangen aber mit dem Kackspiel der Woche an. Und das ist Düsseldorf und das war das erwartete Kackspiel.
Ja, es ist irgendwie die letzten Jahre schon immer so gewesen, dass wir in Düsseldorf, also es ist auch nicht zu erklären, aber man kann es einfach nicht schön angucken. Das Spiel, es ist ja nicht, dass Düsseldorf uns an die Wand spielt oder sowas, das passiert ja eigentlich nicht in der Regel, aber es ist einfach kein schönes Spiel gewesen und im Endeffekt, ja, muss man auch sagen, haben wir uns da so ein bisschen zu diesem 3-1 gequält, weil es war jetzt nicht über 60 Minuten die pure Dominanz von Bremerhaven, muss man auch sagen, Düsseldorf im Powerplay relativ gefährlich gewesen und ich glaube, dass an dem Tag einfach die individuelle Klasse auch gewonnen hat.
Ja, total. Also wir waren halt einfach kaltschnäuziger. Wir haben es mehr gewollt und Es ist halt das Momentum so ein wenig gewesen, was auf unserer Seite war, oder? Also es ist halt, wenn viele Kleinigkeiten mal eben nicht funktionieren, lassen wir uns da nicht so runterkriegen, wie eben halt Düsseldorf, die halt gefühlt schon vor dem ersten Spieltag in der Krise stand oder in die Krise geredet wurde. Und wenn du mit so einem Gefühl natürlich reingehst in die neue Saison, in die kommende Saison, dann hast du sehr viel Glücksentscheidung vielleicht nicht auf deine Seite. Und das war bei uns jetzt eben halt der Fall. Bei uns fiel der Puck zu uns. Nürnberg war, glaube ich, ein Paradebeispiel von natürlich ganz viel können, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber es war auch einiges an Scheibenglück natürlich gegeben, was den einen oder anderen Torschuss angeht, und Nürnberg, ich fand Nürnberg gar nicht so schlecht, auch wenn es irgendwie komisch klingt, wenn man 9-0 gewinnt, aber das war ja total irres Spiel, egal, kommen wir gleich zu, bleiben wir erstmal bei Düsseldorf, aber Düsseldorf, es ist genau das, was du eigentlich vorhergesagt hattest, vorherige Woche, es ist irgendwie so ein Spiel. Ja, da können wir nicht viel erwarten. Es ist meistens so, dass wir die bessere Mannschaft sind, fand ich uns jetzt auch, aber verlieren. Und das war eben halt zum Glück jetzt nicht der Fall. Ja, viel kann man da irgendwie nicht draus mitnehmen, oder?
Nee, ganz, ganz komisch. Also auch, wir haben es ja beide auch geschaut, es ist ganz schwer zu greifen gewesen. Wenn man ein neutraler Eishockey-Fan, hätte man das Spiel, glaube ich, ausgemacht. So, also, oder man, wenn man die Wahl gehabt hätte zwischen dem Spiel und irgendeinem anderen Spiel, hätte man sich für das andere Spiel einfach entschieden, weil es war einfach nicht so spektakulär, was natürlich jetzt vielleicht auch daran lag, dass, ja, Bremerhaven vielleicht auch, ja, nur das gemacht hat, was sie machen mussten, ne, sie wussten, sie müssen vielleicht jetzt nicht komplett 120% aufs Eis bringen, und in Düsseldorf, du hast das Wort Momentum angesprochen, ich glaube, wenn du in Düsseldorf aktuell einen Duden aufschlägst, das Wort Momentum gibt's da gar nicht, also es ist, wirklich läuft ja alles gegen sie, was aber auch nicht nur Fremdverschulden ist, sondern auch definitiv Eigenverschulden, aus meiner Sicht. Aber ja, insgesamt wichtige 3 Punkte. Man muss auch diese dreckigen Spiele erstmal ziehen. Das schaffen auch nicht alle Teams. Von daher war man nach dem Spiel schon gut gelaunt, dass man die Punkte mitgenommen hat. Aber es war dann nicht zu erwarten, was dann 2 Tage später in Nürnberg passiert.
Es ist absurd gewesen. Es war wirklich ein absurdes Spiel. Und ich bleibe dabei. Ich habe es ja etwas mehr verfolgen können als Malte, weil er in seinem wohlverdienten Urlaub war. Aber es war, ich weiß gar nicht, wie man das richtig beschreiben soll. Ich fand alle 3 Spiele, fand ich auf ihre Art und Weise irgendwie merkwürdig. Ich fand Düsseldorf, und dabei bleibe ich, nicht schlecht. Sie waren
Nürnberg,
kein schlechter
Nürnberg.
Nürnberg, ja, sorry, Nürnberg. Wird jetzt verwirrend mit drei Gegnern in einer Woche. Aber ich fand Nürnberg nicht schlecht in diesem Spiel. Vor allem das erste Drittel. Es war halt einfach defensiv nicht gut und halt, ach Mann ey, und das, ich kritisiere ungern Torhüter, aber es war halt einfach nicht der Tag.
Von Hungerecker, der war im Kasten, ne?
Ja, genau. Es war nicht der Tag von ihm, und man hätte ihn einfach mal früher von seinem Leid erlösen sollen, so leid es mir tut, denn in dem Fall, weil ich hatte zwischenzeitlich nämlich raufgeguckt, weil ich dachte, gut, vielleicht ist der wie heißt denn der andere Torhüter von denen?
Treutle,
danke. Vielleicht ist Treutle ja verletzt oder sowas, und ich habe davon nichts mitbekommen, vielleicht haben sie irgendeinen sehr jungen Torhüter dabei, aber er war ja da. er hätte jederzeit reinkommen können, und ich verstehe nicht, warum. Also es hätte ja so 2 Situationen oder 2 Momente ausgelöst. Zum einen hätte man den Fans in Nürnberg, muss ich auch mal sagen, wir haben 9-0 in Nürnberg gewonnen, das ist ja auch schon krass, finde ich. Man hätte den Fans signalisiert, okay, wir versuchen irgendetwas, wir versuchen wirklich alles, um hier wieder so ein bisschen Eishockey auf unsere Seite zu bekommen. Das hätte das zum einen ausgelöst. Und zum zweiten hätte man diesen armen Torhüter so ein bisschen erlösen können, weil das war, hat jeder mal, ne? Wir kennen es alle von unserem eigenen Jobs. Jeder hat mal einen engen schlechten Tag, oder es läuft einfach nicht, oder es passiert eine Scheiße nach der anderen. So, es passiert nun einfach mal. Und ich fand es wirklich Chapeau vor dem Nürnberger Publikum, die ihn, nachdem er rausgegangen ist, noch mit Sprechchören gefeiert haben. Also da hatte ich Gänsehaut gehabt. Wirklich sehr, sehr schöne Geste gewesen. Aber das hätte man auch schon nach dem 4-0 oder 5-0 haben können.
Ja, also ganz ehrlich, nach dem 9-0, klar sagst du dann wahrscheinlich irgendwo, okay, wir ersparen ihm das 10., ne, dass du 2-stellig kassierst in dem Spiel, aber nach dem 9-0, ganz ehrlich, brauchst du eigentlich auch nicht mehr auswechseln. Ich habe nur ganz kurz zur Erklärung, du hast schon angeschnitten, ich habe das Spiel eigentlich nicht gesehen, was sehr tragisch ist, weil es ein historischer Sieg war, ne, der höchste DEL-Sieg, glaube ich. Zumindest auch auswärts. Und ich war im Musical in London, war auch schön. war super. Und ich bin in der Pause vom Musical bin ich raus, weil in England ist ja auch Stunde Zeitverschiebung und so. Bin raus, habe aufs Handy geguckt, habe den Live-Ticker angeguckt, dann stand als letzte Push-Nachricht 9-0. Und dann dachte ich irgendwie, da wäre so ein technischer Fehler, hätte sich eingeschlichen, weil ich hatte das 2-0, habe ich noch gesehen. So. Und dann dachte ich, okay, 9-0. Hab's angeklickt und dann habe ich gesehen, steht wirklich 9-0. Spiel war fast vorbei. Und das konnte ich ja kaum glauben. Also es war wirklich unfassbar. Ja. Und die Highlights, ja, das ist natürlich auch überragend, dass wir 9 verschiedene Torschützen hatten. Das ist ja.
Ich wollte es gerade nochmal ansprechen. Dann nimmst du
die Krönung vorweg. Eigentlich, die Krönung dieses Spiels, eigentlich, dass du 9 verschiedene Torschützen hast. Franz Repp auf seiner Leistung aus dem Düsseldorf-Spiel aufgebaut, die 0 gehalten. Da fehlen einem auch inzwischen die Worte, was man zu den beiden Torhütern noch sagen soll, ja, bei uns.
Absurd.
Ist langweilig jede Woche wieder, aber es ist ja irgendwie unglaublich. Und ja, 9-0 in Nürnberg. Es wird es nicht mehr so oft geben.
Vor allem, wir haben Sachen erlebt, die ich nicht mehr für Möglichkeiten hätte. Unter anderem das 2-0 von Grönlund. Ja, ihr habt richtig verstanden. Grönlund. Also, dass der. Jetzt fehlt nur noch Eminger, würde ich sagen. Denn wenn ich vom Glauben abgefallen hätte, ausgemacht und hätte gedacht, ich lebe in irgendeiner Simulation oder so. Das war schon sehr absurd. Aber ja, auch das sind 9 unterschiedliche Torschützen. Also wenn etwas, die loben ja viel, diese Mannschaft. Heute kommt man ja auch gar nicht mehr aus den Loben raus. Und ich hoffe, das macht euch ja alle Spaß, wenn wir Erfolg haben, dass wir auch sehr lobpreisend über die Mannschaft dann reden. Aber man kann gar nicht in höheren Tönen darüber reden, wie wichtig ist, dass es 9 verschiedene Torschützen waren. Wir sind so breit aufgestellt. Wikingstad, Grönlund, Uha, Urbas, Weise, Werlitsch, Buggisar, Ebt und der Jörz, der durfte auch nochmal. Antonen, müssen wir auch einmal kurz thematisieren. Zwei Punkte gemacht, 2 Vorlagen gegeben. Keine Kritik, nicht falsch verstehen. Ist neu, muss sich eingewöhnen. War noch nicht der auffälligste, fand ich. Und war manchmal noch nicht optimal so ein Spiel integriert in den letzten beiden Spielen. War so mein Eindruck persönlich. Aber der hat ja noch Welpenschutz. Der darf ja noch ein paar Spiele bekommen, erstmal eingewöhnen, direkt in die zweite Reihe geschmissen worden. Damit ist die dritte Reihe und vierte Reihe halt auch neu. Nee, dritte nicht, vierte Reihe wurde damit neu aufgestellt. Darüber müssen wir auch sprechen. Und da würde ich jetzt direkt den Schwenk zum Spiel gegen die Iserlohn Roosters machen, weil da durfte die vierte Reihe mal richtig glänzen, sag ich mal so. Das war ja die Reihe des Tages, weil die erste Reihe hat es jetzt ja nicht so richtig gewuppt bekommen. Dafür die vierte Reihe umso mehr. Die hatte irgendwie keiner auf dem Schirm gehabt und dann war sie immer blank. Also das Gefühl gehabt. Also wir haben, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen, um kein Mist zu erzählen, natürlich Fabian Herrmann.
Eishockey-Gott.
Mein Gott, Malte, wirklich, das muss noch besser werden.
Ich dachte, das ist hier so ein bisschen Ton und Bild verzögert. Ich dachte, wir wollen es gleichzeitig sagen, deswegen.
Ja. dann natürlich Mauerman hat getroffen, der ist nämlich zurückgerutscht in der Reihenkonstellation. Weder Scheel noch Kinder dabei gewesen.
Aber das ist natürlich auch inzwischen eine Situation, sag das mal jemandem, dass du in der vierten Reihe mit Weise und Mauerman spielst.
Ja, das ist also, ich weiß nicht, ob die selber für möglich gehalten haben, dass sie diese Saison in der vierten noch spielen müssen. Büsing getroffen, ganz großes Team. Wir haben so viele Themen, über die wir sprechen müssen. Also wirklich, wir haben Antonin, wir haben Hermann, der wieder getroffen, wir haben Grün und hat getroffen, Büsing hat getroffen, Mauermann in die vierte hat auch getroffen, Franz Reb mit 2-mal Shootout. Also es ist unglaublich, was passiert ist. Der mal eben den höchsten Sieg der DEL-Geschichte, glaube ich, noch mitgenommen. Also es ist wirklich, ich komme nicht mehr raus hier aus dem Gelaber, aber Büsing, der Bremerhavener Jung, darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Wie sehr habe ich mich gefreut, als der Mann getroffen hat. Es war so schön.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja, also, man hat ja super lange jetzt drauf gewartet. Für Krimmitschau hat er ja schon ein paar Mal genetzt. Man wusste also, er kann es. Und ehrlich gesagt, den konnte er natürlich jetzt auch nicht mehr verfehlen, böse gesagt. Aber ich habe es ihm auch so gegönnt, auf wie er sich gefreut hat, diese Emotionen. Das muss ja, also stell dir vor, du triffst für den Verein, aus dessen Stadt du kommst, also du bist da geboren, du spielst für die jetzt in der ersten Liga und machst dein erstes Tor, nimmst diesen Puppen mit nach Hause, wirst den für immer, für dein ganzes Leben lang in die Vitrine stellen zu Hause, ganz egal, wo du hingehst, der wird immer da bleiben. Und ja, das ist einfach geil gewesen. Und vielleicht ist ja jetzt wirklich auch der Knoten geplatzt bei ihm, ne? Man weiß es nicht. Fabian Herrmann hat ja schon 3 Dinger gemacht. Vielleicht fällt jetzt die Scheibe auch bei Büsing immer besser. Und der macht noch 1-2 Buden mehr in dieser Saison. Wäre natürlich geil.
Ich hoffe es sehr. Vor allem stechen da jetzt einige Spieler mal heraus, die man gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Wir haben jetzt welchen Spieltag rum?
7. haben wir rum.
7. Spieltag. Uha, 6 Punkte in 7 Spielen. Das kann man auch mal ganz kurz
hervorheben. Ja, das hätte er letzte Saison machen müssen, Mensch.
Nochmal Bezugnahme auf die Wette, die du hattest, ne?
Ja.
Ja, also auch dem muss man, weil ja, wenn man kritisiert, muss man auch viel loben, wenn es mal gut läuft. Und bei Uha läuft es zurzeit gut. Hat auch das Tor von Herrmann sehr gut vorgelegt. Hat auch wieder ein Assist beigesteuert zum Sieg gegen Dingy Roosters. Auch ein Tor gemacht. Fast übersehen. Das 4-0 hat er auch selber gemacht. Also den muss man natürlich auch lobend hervorheben, weil momentan stechen natürlich andere Persönlichkeiten heraus. Jeglitsch überragend in Form. 7 Spiele, 7 Vorlagen oder so um den Dreh, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall extrem viele. Franz Repp sticht natürlich heraus, ein Herrmann mit seinen Buten, dann gehen natürlich manche Spieler so ein bisschen unter. Das ist für mich so ein Uha. Ja? Also macht einen extrem soliden Job. Matthew Ebt für Neuzugang geht auch ein bisschen unter in der Hand der Fülle an Torschützen, die wir haben. 17 in einer Woche, ich wiederhole es nochmal. Geht auch ein bisschen unter, hat aber auch gescored. 2 Buden gemacht hat er in den letzten beiden Spielen. Also ist ein Rädchen greift ins andere und ich muss mich selber ja kritisieren dafür, dass ich ein bisschen nervös war vor Saisonbeginn, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ob das wieder so eine romantische Geschichte werden könnte in der kommenden Saison. Ball flach halten, 7. Spieltag, ist mir klar, ne? Also noch nicht überschwänglich jubeln über das, was man erreicht hat, aber mit einer der besten Offensiven der Liga, mit der mit Abstand besten Defensive der Liga, und irgendwie funktionieren die Reihen und selbst ist jetzt sehr böse formuliert, aber selbst in Büsing trifft jetzt, das macht einen sehr viel Hoffnung für die kommende Saison, was da noch passiert. Wir werden auch Scheißspiele noch erleben, aber hoffentlich nicht in naher Zukunft.
Ja, es ist natürlich schon irgendwie so ein Wink, wohin es gehen könnte. Aber man darf es auch nicht überbewerten. Wir haben immer noch erst Spieltag 7. Da kommen noch 45 Spieltage in der DEL. Die Saison ist noch super lang. Es kann noch viel passieren, auch mit Verletzungen und so. Wünscht man natürlich keinem. Aber wir wissen alle, dass es verschiedene Phasen gibt über eine Saison hinweg. Wenn wir die Tabelle später angucken, werden wir das auch bei anderen Teams sehen. Und ja, vielleicht kleine Besonderheit noch, die es gab nach dem Heimspiel gegen Iserlohn. Felix, unser Stadionsprecher, der ist ja im wohlverdienten Urlaub. Liebe Grüße nach Spanien. Die Pressekonferenz wurde von Furchi geleitet. Und der hat direkt Lob bekommen, habe ich gesehen, bei Facebook. Habe ich gesehen, da wurde er gelobt, dass er die englischen Worte des Gästecoaches so gut übersetzt hätte. Hat Felix so einen leichten Kritik. Ansatz Mutant bekommen
demnächst, auch. Dann bin ich noch beeindruckter, aber gut.
Ja, also das war sehr gut, Fui, good job. Und ich muss sagen, generell die Interviews und Pressekonferenzen von Alex Sulzer gefallen mir sehr gut, weil er wirklich so eine richtig entspannte Art, die holt einen, oder so eine Pressekonferenz holt einen nach dem Spiel sofort runter.
Also ich weiß nicht, wie du es fühlst, aber wenn ich mir den Sulzer auf der Bank bei den Penguins angucke, dann wirkt es erstmal so, als wenn er da schon ewig stehen würde. Vielleicht, weil es auch so wirkt, als wenn er der junge Puppe steht, weil ähnlich emotional ist er während des Spiels, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, wir könnten selbst das 20-0 machen und er wird da relativ entspannt stehen und keine Miene verziehen.
Ja, ich glaube auch, der Puls ist selten über 100. Also da muss schon sehr viel passieren, damit also, da mal irgendwas...
Wenn dann eher im negativen Bereich, sage ich mal so, wenn da was passiert,
ja, genau.
Kann ich mir eher vorstellen. Aber da ist der Popisch ähnlich gewesen, würde ich jetzt einfach behaupten. Naja, tun sie sich da nichts. Irgendwie mögen wir solche Art von Trainer, habe ich das Gefühl teilweise, in Bremerhaven. Die, also Mike Stewart ausgenommen, obwohl der jetzt auch nicht überschwänglich war, würde ich jetzt behaupten, was Emotionen
außer angeht. Es gab mal eine strittige Schiedsrichtersituation.
Ja gut, da ist Popisch aber auch ganz vorne mit dabei gewesen. Ich wiederhole gerne der Spieltag, an dem ich einer der Glücklichen war in der Corona-Zeit und kein einziger Zuschauer da war. Aber ich glaube du auch, ne? Oder?
Ja, ja.
Und wir dann wirklich mal hören konnten, was Popisch gegenüber den Schiedsrichtern sagt. Und Junge, Junge. Also,
die müssen
sich
dafür
eine Rote gegeben, sag ich mal so.
die müssen sich gut kennen, sonst traust du dich nicht, sowas zu sagen.
Nee,
das ist sicher. Bei Sulzi habe ich es jetzt noch nicht wahrgenommen. Ich glaube, es gab auch noch, das ist auch irgendwie so ein Punkt, vielleicht täuscht es mich, korrigiert mich gerne, aber ich habe das Gefühl, dass es diese Saison noch nicht so krass schlechte Schiedsrichterentscheidungen gab. In der ganzen
wenig
Liga.
Die Facebook-Bubble ist immer gut da drin, finde ich. Da kann man einen guten Überblick sich verschaffen, wie schlecht die Schiedsrichter waren. Wenn 2-3 Kommentare da sind, dann ist es ein normaler Auftritt gewesen. Wenn es eine überschwängliche Flut gibt, dann ist es wenigstens ein auffälliger Auftritt des Schiedsrichters gewesen. Und ich habe das Gefühl, als wenn alles im Lot ist.
Ja, so klar, ein paar kleine Fehlentscheidungen gibt es immer, aber jetzt nichts Krasses, was man letztes Jahr ja wirklich häufiger hatte. Von daher auch einfach mal ein Lob an die Schiedsrichter, dass sie es im Moment richtig gut machen und gerne weiter so.
So eine Lobfolge, aber eine Sache hätte ich dann auch noch, bevor wir ganz kurz nochmal auf euch blicken, die uns zuhören. Wir haben euch auch nach Meinung zu den Spielen gefragt und die wollen wir ja gerne mit einbeziehen. Aber ich muss auch nochmal eins loswerden, Felix, auch von mir liebe Grüße Richtung Spanien. Das hat ja dafür gesorgt, dass Björn sein Comeback gegeben hat als Stadionsprecher. Und ich war selber ja nicht da, konnte es ein bisschen aus dem Fernsehen mithören und hat mir aber für den Podcast gesagt, okay, ich kann mir kein wirkliches Urteil bilden darüber, wenn ich nicht live dabei gewesen bin. Jetzt habe ich aber so ein bisschen die Community verfolgt, weil die ist ja gnadenlos hart die, in ihrem Resümee, was das angeht und gnadenlos ehrlich auch. Und, was muss man sagen? Er hat sehr viel Lob abbekommen und das hat mich sehr gefreut und auch sehr beruhigt und eigentlich war ich mir sicher, dass er das gut machen wird, weil wir kennen ihn persönlich erstmal gut, er ist ein cooler Typ und natürlich auch wissen wir, wie er als Stadionsprecher ist, weil er das ja nicht zum ersten Mal gemacht hat und es war wirklich, wirklich schön zu lesen, dass es so viel Lob gab für Björn auf den Social Media Plattformen und ja, wenn mal ein bisschen Harmonie auf diesen Social-Media-Plattformen herrscht, ist es ja auch mal was ganz Nettes. Daher Glückwunsch an dich, Björn. Ganz große Leistung. Steht Felix im Nichts nach, sage ich mal so. So, jetzt wollen wir natürlich noch mal ganz kurz final auf euch blicken. Und ihr habt euch auch so ein bisschen dazu geäußert. Wir haben euch nämlich bei Instagram in der Story gefragt, was ist denn euer Fazit zum Spiel? Und jetzt blicken wir mal auf das Fazit zum Spiel gegen Nürnberg. Ist, glaube ich, ein einfaches Fazit, was man da ziehen kann. Einfach nur wow, hat zum Beispiel Fisch und Pinguins-Fan geschrieben. Was ich auch ganz, ganz witzig fand, ich muss den Kommentar noch finden, von Vanessa, schade, dass es kein 10-0 wurde. Und dann nein, im Ernst, Hammerspiel. Obwohl mir keiner sagen kann, so ein Hauch von Arroganz haben wir alle versprüht, indem wir beim 9-0 gesagt haben, komm, fürs Gefühl, die 10 jetzt voll wäre schon geil.
Klar, also das ist ja, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also wenn du schon mal so einen Tag hast, wo wirklich alles sitzt, dann willst du auch irgendwie dieses zweistellige Ergebnis dann erreichen. So zum Beispiel meine Mom hatte mir auch geschrieben während des Spiels, dass Nürnberg ihr schon fast leid tut. Da konnte ich nicht mitfühlen. Da konnte ich wirklich nicht mehr, habe ich gedacht, nee. Also
ja, aber auch nicht mit den Fans?
Die Fans schon. Also das ist ja natürlich schon bitter. Ne? Dann stellt man sich vor, wenn man es selber erleben muss, das ist natürlich schon scheiße. Aber in dem Moment war ich so begeistert einfach als Pinguins-Fan, dass ich gedacht habe, nee, komm, mach das 10., 11., 12. ruhig noch, ist mir doch egal. Aber im Endeffekt sind wir mit 9 natürlich sehr zufrieden und sehr glücklich.
Ja, natürlich. Sabine hat auch gesagt, man kam aus dem Jubeln gar nicht mehr raus. Mega. Hat einfach Spaß gemacht. Den kann man eigentlich einfach nur zustimmen. Tobi Totz hat auch gesagt, einfach wow, vorne on fire, hinten dicht wie eine Mauer, Mannschaft in Topform. Das ist... Eigentlich kann man nichts dagegen sagen, weil man nur positive Worte findet. Alex hat gewagt, man merkt, wie das Team zusammenwächst. Allein der Videobeweis sagt alles. Also es ist, da muss man auch mal ganz kurz erwähnen, so eine Rettungstat. Junge, Junge, ey. Also da wurde sich komplett ins Zeug geworfen. Ich glaube, Wladimir Emiger war es, der einfach mal gesagt hat so, ich will hier ganz bestimmt kein Gegentor fressen. Vor allem für Maxi mache ich das jetzt. Das ist schon schön. Und die Abschlussworte gehören Alia. Die hat gesagt, trocken gegen den Strich rasiert. Und den kann man nichts hinzufügen, glaube ich.
Ja, das ist echt tatsächlich ein gutes Statement. Ja, Nico, wenn du magst, wir können auch noch eine Mail mit reinnehmen, die auch zu den Spielen kam, nämlich von Gerüchte Lars. Der hatte eigentlich schon vor diesen 3 Spielen hat er gesagt, Mensch, das sind Gegner, gegen die muss er eigentlich 9 Punkte holen. Und er sollte recht behalten.
Sonst hätte es auch wieder Kritik bekommen. Sonst hätte Lack bekommen von ihm.
Ja, trotzdem so ein bisschen. Erstmal fand er auch Spiele natürlich sehr souverän, alle 3 eigentlich. Gegen Iserlohn sagt er auch, die Roosters wirklich sehr, sehr harmlos. Wobei man sagen muss, Iserlohn Offensive ist eigentlich ganz solide, aber die Defensive ist wirklich grausam. Siehe auch mein Eismanager, aber auch dazu später mehr. Und dann hat er noch so ein paar Fakten auf den Tisch geworfen, die es eben bei diesen Spielen gab. Nämlich, sobald Antonin reinkommt, sind Scheel und Kinder draußen. So, Felix Scheel, Nino Kinder, die letzten beiden Spiele beide nicht gespielt. Da ist natürlich jetzt die
Hat's
Situation so.
Oder war es logisch? Nö, für dich?
Logisch. Es gab keine andere Variante. Nur für mich ist natürlich auch irgendwie das Problem, dass ich Felix Scheel und Nino Kinder sehr gerne mag. Aber ich sie jetzt irgendwie zeitnah nicht wieder im Line-Up sehe, außer es verletzt sich irgendjemand.
Es ist irgendwie so traurig, weil es ist genau das, was man so ein bisschen prophezeit hat, jetzt vor allem bei Nino Kinder. Wenn man sich dachte, okay, der fällt aus der U23-Regelung raus, aber man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass er komplett aus dem Kader rausfällt. Weil erstmal hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, Popisch setzt schon sehr auf ihn, auch in den Special Teams. Und irgendeinen Sinn wird es ja haben, dass er bleibt. Sonst würde er ja selber nicht bleiben. Aber irgendwie wird man gerade eines Besseren belehrt. Und es wird wahrscheinlich eine sinnvolle Begründung dafür geben. Ich schaffe es mir noch nicht so richtig, einen Reim darauf zu machen, warum diese Situation jetzt so zustande kam.
Ja, es ist natürlich schwierig. Und als Trainer entscheidest du sowas natürlich auch richtig ungern, ist ja klar.
Ja.
Aber andersrum, alle Top-Teams, die Meister werden wollen, haben einen so großen Kader, wo immer mal wieder jemand überzählig ist. Beispielsweise bei Köln gestern oder vorgestern gegen München war Adam Almqvist überzählig. Der hat das Jahr davor noch bei München gespielt und durfte gegen seinen Ex-Club nicht ran. So, weil er einfach überzählig war. Das ist ein gestandener Verteidiger. Also es trifft jetzt nicht nur die knapp aus der U-Regel raus sind, sondern bei anderen Clubs trifft es auch andere. Und wer weiß, die Zeit wird kommen, da werden sie wieder gebraucht werden und dann werden sie wahrscheinlich auch wieder performen. Das sind wir ja gewohnt.
Genauso wie Betterhaar?
Das ist ja auch ein Punkt, den Lars angesprochen hat. Betterhaar wieder das ganze Wochenende bei Krimmelschau zum Einsatz gekommen.
Und das hat mich wirklich überrascht, muss ich gestehen. Weil ich fand's, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen haben. Sorry, dass ich da reingrätsche gerade nochmal kurz. Aber ich will eigentlich etwas von dir aufgreifen. Ne? Ich glaube, du hattest es gesagt und ich fand es mega plausibel. Er war verletzt, zwar nicht lange, aber er war halt verletzt. Und um wieder reinzukommen, Spielpraxis in Krimmelschau sammeln, bevor er hier seine, überspitzt gesagt, 5 Minuten spielt, spielt er in Krimmelschau seine 15 bis 20 Minuten und da kommt er wieder richtig in Tritt. Und dann kann er wieder nach Bremerhaven kommen. Bloß den letzten Step haben sie einfach mal weggelassen. Sei mal in Krimmelschau geblieben.
Es ist, also erstmal die Situation bei den Eispiraten ist auch sehr angespannt aktuell. Krimmelschau ist letzter in der zweiten Liga, spielen oder was heißt, sie spielen nicht gut, sie haben sich schon gesteigert jetzt in den letzten Partien, aber so ein bisschen auch dieses Düsseldorf-Phänomen, sie kassieren immer zu ganz ungünstigen Zeitpunkten die Gegentore und verlieren die Spiele dann doch. Und ein Ryan Betterhaar spielt halt gerade in der ersten Reihe in der Verteidigung. So, und bekommt super viel Eiszeit und darf sich da beweisen. Und es kann natürlich sein, du hast es, glaube ich, sogar angesprochen, die Kooperation zwischen Bremerhaven und Krimmelschau funktioniert einfach einwandfrei. Laut Eisblock natürlich irgendwie sogar die beste zwischen den Ligen. Und vielleicht ist es so, dass Krimmelschau gerade einfach einen Verteidiger braucht, der da den Laden so ein bisschen noch mit zusammenhält, ne? Auch in der ersten Formation. Und klar, Maxim Rausch macht seine Sache auch sehr, sehr gut bei Bremerhaven, muss man auch sagen. Wobei ich glaube, der hat in jedem der drei Spiele jetzt irgendwie so eine vermeidbare Strafe gezogen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Also, aber nichtsdestotrotz macht er seine Sache ja gut. Nur vielleicht ist Rausch einfach nicht dieser Spielertyp, den Krimmelschau gerade braucht in dieser Phase, wo sie auch mit Verletzungspech zu kämpfen haben.
Und
aber das weiß ich nicht.
Vielleicht spricht auch so ein bisschen das Momentum der Bremerhaven dagegen Betterhaar. Also viele Gewinner haben wir jetzt durch die Siege innerhalb des Teams, aber eben halt auch Verlierer in dem Fall. Also wenn du eben halt jetzt, seitdem Josa Anton da ist, 9-0 und 5-0 gewinnst, dann gibt es wenig Argumente, irgendwas zu tauschen. Andersrum gesehen, wir haben die stärkste Defensive der Liga. 7 Spiele, 6 Gegentore. Auch das würde ich mal gerne hinterfragen, ob es das in der Geschichte der DEL schon mal gab, dass nach 7 Spielen eine Mannschaft 6 Gegentore hat. Das ist ein Schnitt, ein Gegentorschnitt von unter 1. Ist absurd. Denn spricht natürlich auch leider wiederum viel gegen Betterhaar. Wenn man sagt, okay, jetzt wollen wir natürlich die Reihen nicht auseinanderreißen, wenn sie gerade so perfekt spielen. Das ist ja nahezu Perfektion, die sie da hinten jetzt momentan spielen. Und dann sagt man sich, okay, Krimmelschau hat es gerade nötiger und da spielt der erstes Verteidigerpärchen und den sagt man sich so, okay, dann lieber dahin. Ja, auch wenn er uns vielleicht auch in vielen Punkten weiterhelfen würde, aber Bremerhaven läuft extrem gut, Krimmel schon nicht so gut. Also gute Kooperation, Hand in Hand geht man da durch.
Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass er in der Champions League gegen Prag dabei ist bei Bremerhaven.
Ah, weil Krimmitschau nicht spielt.
Weil Krimmitschau nicht spielt und weil es natürlich auch geografisch ganz gut liegt. Krimmitschau und Prag trennen jetzt nicht so viele Kilometer.
Du reißt jetzt das auseinander?
Was heißt auseinanderreißen? Also so ehrlich müssen wir auch sein. Klar, Maxim Rausch, siebter Verteidiger. Aber ich glaube nicht, dass es ein Auseinanderreißen gibt, wenn jetzt Betterhardt den Platz übernimmt. Aber ne?
Nichtsdestotrotz nimmst du halt einen Verteidiger von den sieben raus und setzt einen neuen ein in ein sehr gut funktionierendes System. Also auch wenn man sagt, es ist nur der überzählige Verteidiger, nichtsdestotrotz ändert das ja alles an Reihenformation. Und auch ein Rausch hat verdammt viel gespielt. Fand ich sehr bemerkenswert in den letzten Spielen. Also ich glaube nicht, dass man das so klein reden sollte, die Situation.
Ich weiß, also ich glaube nicht, dass sich gar nichts am Kader tun wird am Mittwoch. So, also irgendwas wird passieren, weil sonst hätten sie auch Antonin nicht holen müssen. Ne? Das war ja auch die Begründung, es kommen viele Spiele, man braucht alle. Und du musst natürlich Betterhaar auch so ein bisschen, glaube ich, so die Perspektive wieder öffnen. Okay, du kannst dich hier auch wieder reinspielen, ne? Du hängst jetzt nicht das ganze Jahr bei Krimmitschau fest, weil dann ist der nächstes Jahr definitiv weg. So, da sind wir ja uns wahrscheinlich auch einig. Wir reden ja auch
vom Luxusproblem, müssen wir auch ehrlich
absolut
sagen.
Absolut, klar. Ja. Also
holst du dir einen sehr guten, jungen Verteidiger wieder ran und tauschst den aus, aber dafür hast du eben halt eine sehr gut funktionierende Abwehrreihen, Abwehrpärchen, die eben halt auch sehr gut funktionieren. Also es ist halt schwierig. Sehr genau das gleiche wie mit Scheel und Kinder. Was machst du jetzt aus der Situation? Das sind zwei extrem starke Spieler. Wir waren uns noch nicht mal einig, wer von beiden besser ist oder wie wir besser finden. Ich finde ja keinen von beiden schlecht. Weit weg sogar von schlecht. Ja? Und ich würde auch behaupten, wir hätten nicht weniger Tore geschossen mit Scheel und Kinder. So.
Wahrscheinlich hätten die beide auch noch getroffen.
Ja, natürlich hätten die beiden getroffen. Und das sind für mich so Punkte. Ich glaube, Sulzer ist in einer sehr schönen Situation und schweren Situation zugleich. Weil jetzt muss er es irgendwie schaffen, die Laune aufrechtzuerhalten. Weil einerseits, ich glaube, ganz im Inneren von Sulzer, kann ich mir wenigstens gut vorstellen, hat er so die Situation, eigentlich würde er jetzt nichts mehr ändern. Erstmal, never change the winning team, ne? Schöne Floskel, muss ich für einzahlen. Aber es ist ja im Endeffekt so, wenn etwas funktioniert, dann belässt es denn dabei. Aber andererseits muss er ja irgendwie die Perspektive, wie du sagtest, fand ich sehr plausibel gerade von dir, für andere Spieler öffnen, dass er eben halt ein Kinder, der jetzt gefühlt extrem lange nicht mehr gespielt hat, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich zweiter, dritter Spieltag das letzte Mal oder so.
Also ich glaube, ne, zweiter Spieltag müsste das letzte Mal gewesen sein.
Eine Ecke schon her. Und auch ein Scheel eben halt, wie du sagst, die Perspektive offen halten, ey, ihr bekommt die Chance, wenn ihr euch gut anstellt, dann rutscht ihr wieder rein. Aber ich finde es wahnsinnig schwer anstelle. Also Erfolg hat auch Nachteile, wäre ein bisschen zu viel. Aber kann dann auch ein bisschen Kopfzerbrechen verbreiten.
Ja, es ist hart. Aber wir werden sehen. Never change a winning team ist eigentlich ein guter Punkt. Sollte man eigentlich auch immer so handhaben. Ob das auf allen Positionen der Fall sein wird, werden wir sehen. Never change a winning team passt aber auch eigentlich ganz gut zu unserem Werbepartner, oder?
Ja.
Den Übergang wolltest du. Habe ich gesehen. Machen. Ich habe es in deinen Augen gesehen, Nico.
Wenn es um Fliesen geht, never change a winning team. Ich setze immer auf das Team von Fliesen Kuhlmann.
Power Break. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Nico, wir kommen zur Fratese.
Ein Fratese bitte, mit Sahne.
Die Fratese. Ganz kurz, bevor wir damit wirklich komplett loslegen, habe ich vorhin im Eisblock-Podcast aufgeschnappt. Eigentlich ein ganz guter Punkt, haben sie im Intro sogar gesagt. Die Pinguins bewerben sich aktuell auf den Posten als deutscher Verteidigungsminister.
Stark.
Habe ich leider eben verpasst, Wortspiel einzuwerfen bei den 6 Gegentoren, aber es ist wirklich sehr, sehr stark, muss man schon sagen. Richtig gut. Wer weiß, ob sie da irgendwie hinkommen. Es scheint ja politisch alles möglich in diesem Land. Jetzt aber zur Fratese. Welcher Pinguinspieler spielt bisher unter den Erwartungen? Und das ist natürlich...
Das ist ein Downer, ist es jetzt.
Ist ein Downer.
Es bereut, vor allem nach den 9-0 habe ich es dann spätestens bereut, dass wir diese These genommen haben. Fratese, sorry.
Ja, und eigentlich kann man die aber auch relativ schnell abhaken, weil alle, die uns geschrieben
haben, sehr kontrovers betrachtet worden.
Ja, aber eigentlich alle, die uns geschrieben haben, würde ich behaupten, haben so ihren Favoriten in dem Sinne gehabt, meine ich. Und haben sich dann aber doch irgendwie revidieren müssen, so im Laufe der Woche.
Also du hast du bist ja Mr. E-Mail, ich bin Mr. Social Media und bei Mr. Social Media konnte man ganz klar verschiedene Tendenzen sehen.
Oha, okay. Also soll ich mal mit den Mails anfangen?
Ja, ich bitte drum.
Also bei den Mails ist gar nicht so krass viel dazu gekommen. Wie gesagt, Gerüchte Lars hatte nochmal angedacht, dass, was heißt angedacht oder angemerkt besser, dass Kinder und Scheel natürlich jetzt nicht gespielt haben. Logischerweise, sage ich mal, konnten sie dann auch keine Erwartungen erfüllen, weil sie nicht die Chance dazu hatten, mehr oder weniger, in den letzten beiden Spielen zumindest. Davor ging es aber. Und was Gerüchte Lars und auch Anja gesagt hatten, ist, dass sie eigentlich dachten, okay, der Jürz, der hat noch nicht so überzeugt, der spielt noch unter den Erwartungen. Aber jetzt nach den letzten Spielen ist er so ein bisschen aufgetaut. Ne? 4 Punkte hat er jetzt schon gesammelt, 3 Vorlagen, 1 Tor. Und deswegen haben sie sich da beide so ein bisschen wieder korrigiert in dem Sinne. Haben gesagt, ja, es wäre wahrscheinlich, wenn sie sich einen aussuchen müssten, wenn man sie zwingen würde, wäre es immer noch der Jürz, aber eigentlich auch nicht mehr. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie da auf Instagram die Resonanz war, ob da der Jürz auch genannt wurde.
Ja, nein. Also, erstmal wurde geschrieben, niemand, ich möchte Uwe und Hermann mal hervorheben, super, was die Jungs da machen. Natürlich, denen kann man nichts hinzufügen, das ist die Nagel auf den Kopf getroffen. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine Antwort und die geben uns dann halt andere. Glauni hat zum Beispiel geschrieben, lediglich Betterhardt, da er noch keinen Hauptrundensieg mitfeiern durfte mit einem Zinker-Smiley, fand ich sehr witzig. Dann hat Timo geschrieben, Nino Kinder passt für mich nicht mehr ins Spielsystem und überzeugt auch nicht auf dem Eis. Spannende Ansicht in dem Fall. Vor allem mit Blick, dass man ihn noch nicht so richtig in diesem Spielsystem hat spielen sehen. Wäre natürlich auch mal wieder spannend, wenn man wieder einen Blick bekommen würde auf Nino Kinder. Vielleicht ja ein Champions Hockey League Spiel oder gegen Berlin und München. Was gibt Schöneres? Dann haben wir Michael, der sagt Appendino. Genauso auch wie Fabian. Appendino noch nicht auf dem Level von letzter Saison. Tobi hat gesagt Nino Kinder. Findet er noch nicht so richtig. Ist ein bisschen aus dem Fokus geraten. Das trifft es vielleicht noch ein bisschen besser. Und Olaf hat gesagt, Ross Moorman wirkt aktuell für seine Verhältnisse langsam. Man muss zur Verteidigung von den Leuten sagen, dass dieses Urteil vor dem Spiel gegen Iserlohn gefällt wurde. Sprich, das Tor von Moorman gegen Iserlohn und ich glaube Vorlage auch, ich bin mir unsicher, noch nicht mit reinzählten in diese Bewertung. Also, Den kann ich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wen haben wir denn? Better haben wir, Nino Kinder haben wir, Appendino, Ross Moorman und der Jürz so halb.
Ja, der Jürz so halb. Der hat sich da wieder ein bisschen rausgearbeitet aus der ich spiele unter den Erwartungen.
Was sagst aber, du denn, Malte?
Ja, ich finde es, also ist natürlich jetzt super schwer nach einer Woche, wo du 17-1 Tore schießt, 9 Punkte holst, eigentlich ein Viertel der Liga wegschießt, da irgendjemanden rauszupicken, wo du sagst, unter den Erwartungen. Ich kann nachvollziehen, Kinder, Scheel, Betterhardt, dass die genannt werden, gar keine Frage, weil die eben es nicht schaffen aktuell oder nicht geschafft haben, sich in die Mannschaft zu spielen. Und klar war die Erwartungshaltung vielleicht eine andere von uns auch bei Nino Kinder. Den haben wir auch eigentlich ja am Anfang oder vor der Saison sehr gut gesehen. Ne? Und auch ein Betterhardt. Wir haben ihn alle beim Eismanager gekauft. Wir dachten, der hat das Potenzial, da unter den Top 6 Verteidigern zu spielen vielleicht. Ist halt bis jetzt noch nicht der Fall. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Bei Ross Moorman sehe ich gar nicht. Ich finde, der macht das sehr, sehr gut. Klar, letzte Saison hat er auch sehr viele Tore geschossen, war sehr auffällig, aber ich finde nicht, dass er langsam wirkt, aber vielleicht, keine Ahnung, ist das auch irgendwie eine andere Wahrnehmung von mir, ich weiß nicht, wie du es siehst, langsam wirkte er jetzt nicht auf mich, aber das kann natürlich variieren, je nach Mensch, wie man ihn spielen sieht, aber Moorman wird ja auch älter, ne? Der ist ja jetzt auch keine 28 mehr, der ist ja auch schon Mitte 30, Also,
bis 28, sagst du. Danke.
Ja, ich bin noch eine Woche 28, deswegen muss ich genießen. Und deswegen kann natürlich auch sein, dass man da von Jahr zu Jahr minimal an Speed verliert. Ist natürlich keine Frage. Und bei Appendino, Nico, ganz ehrlich, wer jetzt einen Verteidiger nennt, aktuell, der unter den Erwartungen spielt, bei einem Gegentorschnitt von unter einem Tor, das kann ich nicht nachvollziehen, der wirklich jedes Spiel spielt.
Ganz gerne reingrätschen in dem Fall, weil wir von Appendino reden, der natürlich in der letzten Saison direkt so ein Durchstarter war, fand ich. Oder ist das schon die dritte Saison? Nee.
Nee, ist die zweite.
Ja, ne? Nicht, dass ich gerade das durcheinander bekomme. Aber direkt so ein kleiner Durchstarter war, hat gescored für uns, hat getroffen, war in der Defensive. Man muss ja seine Körpergröße manchmal hervorheben, aber dennoch sehr solide. Und hat sich in die Nationalmannschaft zwischenzeitlich reingespielt. Aber ist das der Appendino, den du in der letzten Saison gesehen hast, der jetzt auf dem Eis steht?
Für mich schon. Also er kam auch nicht als Scorer hierher. Dass er jetzt letzte Saison da direkt am Anfang irgendwie 2-3 Tore geschossen hat, war cool für ihn, aber hat so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, was er eigentlich für ein Verteidiger ist. Weil er, trotz seiner Körpergröße ist er eben eigentlich eher der defensive Verteidiger. Und das macht er halt mit Jensen im Gespann da komplett Duo, blind. Ne? Ja, also ich finde, die spielen total abgezockt. Und es ist halt
auch ein bisschen unfair, neben Jensen zu spielen. Weil
ja, Jensen fällt auf.
Im Sinne auch so ein bisschen die Show, sage ich mal. Das ist halt ein Hühne.
Und für mich bei Appendino diese Saison eigentlich das, was wir bei Eminger auch immer sagen, der fällt mir überhaupt nicht auf. Und das ist für einen Verteidiger das beste Kompliment.
Eminger, ein Phänomen, oder? In Bremerhaven?
Ja, der hätte sich ja einfach geprügelt.
Ja, und Punktsieg, würde ich sagen. In der
Prügelei. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist so ein ganz entspannter, aber da sind ein bisschen, da also wurde nicht, er leicht provoziert. Angefangen hätte. Nee, deswegen, er wurde provoziert, musste er mitmachen. Führt kein Weg dran vorbei. Aber wenn wir da schon mal drüber sprechen, der Faustkampf von Weise gegen die DEG, der jetzt noch kein richtiger war, weil es ein 17-Jähriger mit Vollvisier war, der ihn herausgefordert hat.
Ja, das war ja auch maximal dämlich, aber gut.
Aber hat der Düsseldorfer gar nicht so schlecht gemacht. Er hat, finde ich, nicht gewonnen, weil er im Endeffekt den Gehfehler nur gibt oder die Beine wegzieht. Aber den Mut muss natürlich auch erstmal haben.
Was soll denn auch Weise machen?
Ja.
Also Gegenfrage. Was soll er mal auf den Oberarm schlagen oder was? Also ich weiß nicht, wie es im Eishockey angesehen wird. Wie gesagt, ich spiele es ja selber nicht und bin Laie und schaue es mir nur als Fan an. Aber mir kommt es halt schon arg komisch vor, wenn ein Spieler mit Vollvisier zur Prügelei herausfordert, dann kann dir so wichtig auch nicht deine Zahnleiste sein.
Nee, also, das ist halt.
Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Vielleicht ist es ja auch vollkommen okay im Eishockey-Bereich, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Als Laie würde ich sagen, irgendwie wirkt das auf mich sehr komisch und auch sehr unfair, um ehrlich zu sein. Du kannst ihn ins Gesicht hauen, wie du willst, und der andere nicht. Das ist ein sehr ungleiches Duell, was du denn hast. Aber sei es drum. Was ist denn jetzt deine Antwort?
Auf die Frage, ob jemand unter den Erwartungen spielt?
Ja, nee, nicht ob. Wer?
Wer?
Nicht schön hier rausreden.
Also von...
Ich habe auch schon einen im Kopf. Obwohl unter den Erwartungen auch sehr, sehr böse ist, weil unter den Erwartungen spielt eigentlich kaum einer bis niemand. Also alle machen so mindestens einen guten Job.
Ja, vielleicht, wenn ich mir einen raussuchen müsste, von denen, die auch regelmäßig spielen, ne?
Ja. Wir sind 100% die gleichen.
Ich bin gespannt. Ich würde Vikingstad nehmen.
Ja, ich auch. Und das ist halt auch irgendwie so komisch, weil der hat jetzt gegen Iserlohn 2 Vorlagen gemacht und gegen Nürnberg eine Bude und eine Vorlage. Einfach 2 Spiele, 4 Punkte. Aber davor halt gar nichts. So, wenn wir mal ganz kurz davor ansetzen, weil jeder durfte ja gegen Nürnberg, dann war es noch nicht so richtig. Der hat keinen einzigen Punkt gemacht zuvor. Und das ist aber auch anderes gewohnt gewesen von Vikingstad. Und
ja.
Mich beruhigt es ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise, dass wir, wenn wir Betterhahn nennen, Nino Kinder, Appendino, Vikingstad, das sind alles junge Spieler, die wir nennen. Alles junge Spieler, die aus Fansicht heraus vielleicht noch nicht die Performance bringen, die wir uns gewünscht haben. Und es beruhigt mich irgendwie so sehr, weil es eben junge Spieler sind, weil genau diese Spieler habe ich die meiste Hoffnung und das meiste Potenzial sehe ich darin, dass sie im Laufe der Saison immer stärker werden, weil die sich vielleicht mehr einfinden müssen, noch mehr Zeit brauchen zum Eingrooven als vielleicht so Routiniers wie es ein Jensen, Brookieser, Urbers, Werlitsch, Uha, Friesen oder sonst wer hat. die halt relativ schnell, die sind es halt gewohnt, von 0 auf 100 zu funktionieren, in neuen Reihen sich einzufinden, bla bla bla. Ne? Das ist halt so ein Ding. Und das sind für mich so Punkte, wo ich so sage, okay, das macht mir so ein bisschen Mut in diesem Sinne. Ne? Dass es vielleicht doch im Laufe der Saison alles sich normalisiert.
Ja, Leute werden sich an den Kopf fassen jetzt, wo wir Wikingstats sagen. Aber wir sind hier nun mal auch gezwungen, unsere These irgendwie so ein bisschen darzulegen. Deswegen haben wir uns jetzt einfach Wikingstats ausgesucht, der aber trotzdem immer noch gut spielt. Aber vielleicht erwartet man inzwischen auch so ein bisschen mehr von ihm, weil irgendwann muss er ja den Platz von Urbas einnehmen, wenn der mal 50 ist, ne? Also, da sehe ich Wikingstat. Ist ja für mich der Young Urbas.
Ja, ne? So ein bisschen von der Art her, das stimmt. Hat es schon mehrmals gesagt. Gehe ich auch mit einfach nur von seinem Spielstil her. Also, hat er noch ein paar Jahre Zeit, so werden wir ja. vielleicht wird es ja dringender und früher gebraucht, als wir es uns erhoffen. Ein Urbas-Ersatz. Aber darüber reden wir zum anderen Zeitpunkt mal. Wir haben eine neue Frathese dabei. Diesmal ist es eine These und keine Frage. Wir switchen wirklich von Woche zu Woche. Die These
weil wir es können.
Die These lautet, die Pinguins werden bis Ende Oktober einen Gegentorschnitt von maximal 2 Toren haben. Also wir werden uns verschlechtern. Weil wir, wiederhole, unter 1 haben momentan.
Genau. Also ich denke mal, wir sind jetzt am Peak angelangt. Ich glaube, viel besser kann es nicht werden, auch mit Blick auf die nächsten Gegner. Deswegen ist das, glaube ich, eine These, die zwar für Diskussionen sorgen könnte, aber ich auch nicht ganz unrealistisch erachte. Aber dazu nächste Woche mehr.
Ich wiederhole nochmal, die Pinguins werden bis Ende Oktober einen Gegentorschnitt von maximal 2 Toren haben in der DEL. Also schreibt uns pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de, das wäre super. Oder ihr erreicht uns jetzt ja auch über unseren offiziellen Instagram-Kanal pinguins.podcast. Bei Instagram einfach mal suchen, uns gerne folgen. Das wird uns extrem freuen und da werden wir auch immer wieder was zur Frathese reinposten. Oder ihr könnt uns einfach eine Privatnachricht zu irgendwelchen Themen schreiben. Wir gehen auch vieles, eigentlich auf alles ein, was uns geschrieben wird. Das ist wenigstens unser absolutes Ziel.
So. Und da, jetzt kommen wir mal zur Kategorie hier rund um den Podcast. Haben wir so ein paar Sachen inzwischen offen. Fangen wir an mit dem Ice Manager, würde ich sagen. Ungern. Weil, also, meine Defensive enttäuscht mich maßlos. Da ist nicht viel los, nur Jonas Müller. Und der macht ja jetzt am Freitag dann auch keine Punkte, wenn er gegen Bremerhaven spielt. Von daher rechne ich da einfach mal mit einem Null-Punkte-Wochenende bei mir. Der gute Dennis, der führt in unserer Liga. Und Dennis ist auch auf dem Treppchen beim gesamten Eismanager. Wir sind stolz auf ihn. Platz 3 ist er insgesamt, hat ein sehr, sehr gutes Team zusammengestellt. Hoffen wir mal, dass das so bleibt, dass er sich da oben festsetzen kann. Nico, bei dir Platz 27, bist du zufrieden mit, ne?
Ja, doch. 27 von, wie viel waren es jetzt nochmal, 120 oder sowas, bei uns 115 in der Gruppe. Das ist okay, damit kann ich mich erstmal sehr gut anfreunden. Und Luft nach oben muss ja immer sein.
Eben, ne? Justin Schütz hat ja jetzt einiges dafür getan, dass du ein bisschen kletterst.
Stimmt,
eventuell.
Stimmt. Mit Auge ihm verpflichtet.
Wie geil ist ein Viererpack beim Ex-Club?
Krass,
das ist,
ne?
Schon, absolut, das ist schon sehr geil.
Vor allem wilde Spiele sowieso. Am Wochenende konnte man sich sehr gut Eishockey angucken, fand ich. Sehr schöne Spiele dabei gewesen.
Nur ich habe auf jeden Fall dabei richtig scheiße getippt. Das kommt auch noch dazu.
Oh, da weiß ich gar nicht. Da musst du mich selber mal updaten, wo ich da stehe. Wahrscheinlich auch nicht so gut, ne?
Ich guck gerne mal eben rein. Also du hast auf jeden Fall, wir haben ja mehrere Tipprunden. Und wir haben ja eine Tipprunde mit unserem guten Freund Marco, wo wir vorab alle Pinguin-Spiele getippt haben für die ganze Saison. Mhm. Und da hast du 4-1 für Iserlohn getippt am Wochenende.
Was hab ich?
4-1 für Iserlohn hast du getippt.
Ernsthaft?
Ja.
Niemals. Hört sich an wie eine ganz, ganz schlechte Ausrede jetzt von mir. Aber ich schwöre bei Gott, dass es nicht gewollt war. Dass da mich einfach...
Ich zeig's dir hier nochmal, schwarz auf
das
weiß.
Das ist ja dämlich. 4-1. Und trotzdem vor euch.
Und trotzdem bist du vor uns noch, ja. Also das zeigt auch, wie gut Marco und ich unterwegs sind. Aber in der Pinguins Podcast-Liga, da führt der gute Robert mit 76 Punkten.
Robert, ja.
Sehr gut. Und Nico, du bist auch
ein guter
Platz.
Freund, müssen wir sagen.
Ja. Habe ich das nicht gesagt? Unser guter Freund Robert.
Ja, richtig.
Und du bist auf Platz 13.
Das ist auch okay,
das ist
doch
solide.
Ja, ich bin aber runtergerutscht, muss ich sagen. Ich war mal deutlich bei Platz 2 zwischenzeitlich, aber sei es drum.
Ich bin auf Platz 41.
Ja, das ist schlecht.
Ja, ich bin immer noch bei diesen, ich tippe zu viel unentschieden. Dieser 60 Minuten, das catcht mich zu sehr. Aber letztendlich bin ich auch nur 11 Punkte hinter dir. Also es ist alles noch machbar. Und Marco ist hinter uns beiden. Das ist auch ganz wichtig. Das ist von daher alles im Lot.
Alles im Lot. Dann hast Bitte.
Ganz kurz noch. Du hast den, machen wir sofort. Gleich gibt's Musik. Ganz, ganz kurz. Die wichtigsten Sachen, Lage der Liga. Was wichtig zu erwähnen ist, Ingolstadt, Tabellenführer. Spielen sehr gut. Straubing aus irgendeinem Grund 12. Keiner weiß wieso.
Frankfurt 4. Und oder?
Was denn?
Frankfurt 4. Kann das sein?
Frankfurt 4. Auch erwähnenswert, definitiv. Ja. Das Gastspiel von Thomas Greis ist übrigens wieder ist vorbei. Ne?
Ja, stimmt, das war auch ein kurzer Besuch. Zweitbeste Abwehr stellen die. Und die zweitbeste Abwehr hat über doppelt so viele Gegentore bekommen. Wir haben 6, der zweitbeste hat 14.
Ja, und so können wir es, glaube ich, so können wir es stehen lassen und gehen mal eben in die Werbung.
Absurd.
Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3. Auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Nico, am Mittwoch, also morgen, ertönt ja wieder die Champions League-Hymne, die Nationalhymnen. Die Pinguins spielen in Prag, bei Sparta Prag. Und es ist nicht das erste Mal. Wir haben ja 2021 auch schon Champions Hockey League gespielt, damals auch bei Sparta Prag. Allerdings in deren Ersatzarena. Sowas haben die. Dieses Mal geht's in die O2-Arena in Prag, in die große.
Krass, geil.
Weil jetzt kommt ja der deutsche Vizemeister und irgendwie das Ansehen ist gestiegen. Deswegen anscheinend geht's in die große Halle. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich eine Geschichte, die uns Anna-Maria geschrieben hat. Und Anna-Maria hat uns das erste Mal geschrieben, hört aber den Podcast tatsächlich schon von Anfang an.
Geil.
Also mehrere Jahre stille Zuhörerin, aber jetzt wollte sie eine Geschichte teilen. Und zwar war sie 2021 auch beim Spiel in Prag und hat da Sparta-Fan Hillary kennengelernt. Und Hillary, die lebt aktuell aus beruflichen Gründen in Prag, seitdem und auch immer noch. Und aus der Begegnung beim Spiel ist inzwischen eine mehrjährige Hockeyfreundschaft entstanden.
Geil.
Und die beiden waren gemeinsam bei den letzten 3 Weltmeisterschaften in Helsinki, Riga und in Prag und haben gegenseitig Heimspiele besucht. Also Hillary war dabei, als wir 1-0 gegen München gewonnen haben durch Nino Kinders legendäres Unterzahltor. Und Anna-Maria war jetzt im Januar in Prag und hat 2 Spiele von Sparta gesehen, im Champions-League-Trikot von Dominik Uha natürlich, der auch mal bei Sparta Prag gespielt hat. Dann haben sie ein Roadtrip-Wochenende zu den Pinguinspielen in Mannheim und München gemacht, waren jetzt zusammen in Vojens beim Champions-League-Spiel. Sie war dann aber auch noch in Berlin, als Sparta Prag in Berlin gespielt hat. Also die haben zusammen richtig viele Spiele einfach inzwischen besucht. Und jetzt fährt Anna-Maria natürlich auch wieder nach Prag und die werden gemeinsam das Spiel schauen. Und sie schreibt, auch wenn wahrscheinlich jede lieber das eigene Team gewinnen sehen möchte, so sind wir uns jetzt schon sicher, dass danach auf die Freundschaft angestoßen wird. Viele Grüße von der kleinsten Fanfreundschaft entlang Weser, Elbe und Moldau.
Schön gewordet. Sehr, sehr schöne Worte gefunden. Gefällt mir sehr gut.
Also richtig geile Geschichte. Guck mal, man trifft sich einfach im Stadion und zack, wenn man sich gut versteht, dann entsteht daraus eine jahrelange Freundschaft auf einmal. Richtig
mega
schön.
Mega cool. Wirklich genau diese Stories. Also wir sagen ja immer wieder, meldet euch zur These oder zum Transfer-Bingo oder keine Ahnung was. Aber genau das macht's halt auch, meine Güte, das macht's halt auch aus, so. Kommen wir hier direkt in Wallung. Wenn wir uns
so emotional.
Das ist ja Nee, das macht's halt aus. Und das ist halt einfach schön, solche Stories von euch zu lesen, dass ihr uns daran teilhaben lässt. Extrem geile Story. Also ich finde sowieso Fanfreundschaft finde ich immer mega gut. Und das ist ja sehr besonders, würde ich sagen.
Ja, und Anja, die hatte uns ja auch eine Mail geschrieben, schon zur These, hat auch nochmal gesagt, sie findet es im Moment super gut in der Eisarena, dass die Gästefans nicht mehr ausgepfiffen werden. Passt eigentlich ganz gut und sie meint, dass wir freundlich sind, hebt uns doch auch hervor in der Liga.
Aber das sind doch meistens, also die meisten Eishockey-Fans sind ja freundlich. Also ja, wie oft ich Fans von uns im Auswärtsblock sehe, weil die da einfach mitstehen, mitjubeln, mitfeiern, blablablub, das ist schon im Fußball unvorstellbar. Ich will lieber mit Leverkusen-Trikot in den Bremer Block hinein, in den schwarzen Block.
Lieber nicht, da kommst du ja gar nicht rein. Damit.
Stimmt, da geht's nämlich schon los. Wahrscheinlich auch zu Recht aus Schutz. Willst du dort wahrscheinlich dann auch nicht rein, aber in Bremerhaven, scheißegal. Da wird halt einfach zusammen gefeiert. Ich erzähle immer gerne, mein Papa war mal in Köln, hat er mir erzählt danach, fand ich einfach cool. Und saß, als Bremerhaven gegen Köln gespielt hat, wie gesagt, in Köln, neben Kölner Fans. Und er hat abgeklatscht, wenn Köln ein Tor geschossen hat. Und die haben abgeklatscht mit meinem Papa, wenn Bremerhaven ein Tor geschossen hat. Aber irgendwie, ich verstehe, dass es vielleicht nicht jeden seins ist, aber ich finde es geil, persönlich. Genau so etwas, so eine Harmonie zu haben und sowas. Danach, während des Spiels hofft man natürlich für seinen Verein, aber nach dem Spiel trinkt man halt einfach ein Bierchen zusammen. Und das sind halt so Floskeln, glaubt man manchmal, aber es ist halt tatsächlich so.
Das macht Eishockey aus, ne?
Ja, so ist es. Und ich hoffe, genau das können auch mehrere Leute behaupten, diese kleine Fanfreundschaft, wenn sie in Prag waren, in der O2 World, richtig?
World oder Arena, weiß ich nicht, irgendwas Arena, mit O2.
Im O2-Stadion. Und da das Champions Hockey League-Spiel gesehen haben. Und dann kommen wir jetzt fließend zum Gegnercheck. Präsentiert von noch niemanden. Wenn ihr es präsentieren wollt, dann schreibt uns. Malte, bitte leg los.
Heute präsentiert von mir. Genau, Sparta Prag heißt der Gegner. Und Sparta Prag hat in der Champions League bis jetzt noch nicht so gut performt. Die haben nämlich 3 von 4 Spielen verloren. Gegen Berlin 3-0, gegen Sheffield, die auch sehr überraschend stark sind, 5-1. Also das hat, glaube ich, auch niemand getippt. Und gegen Tappara Tampere haben sie 2-1 nach Penaltyschießen verloren. Und ich guck mal ganz kurz, ob zufällig Antonin hat da nämlich noch mitgespielt gegen Sparta Prag. Und hat da gewonnen. Also für den ist es nicht das erste Mal in dieser Saison, dass er bei Sparta Prag spielt. Auch witziger Fakt eigentlich. Und gegen Fehervar aus Ungarn haben sie gewonnen. 5-2. Also noch ausbaufähig. Danach ging die Liga los. Und da haben sie eigentlich relativ gut performt. Haben 6 Spiele gewonnen. Nein, 5. Entschuldigung. 5. Und 3 Spiele verloren. Hatten auch mal eine Streak. Vom 24. September bis 29. September hatten sie 3 Spiele, haben alle 3-0 gewonnen. Krass. Alle 3 auswärts. Also 3 Shutouts in Serie auswärts, muss man auch erstmal machen. Dann haben sie aber das Spiel danach leider verloren, danach wieder auswärts gewonnen. Irgendwie hatten sie super viele Auswärtsspiele. Auch verrückt. Vielleicht noch spannend, am zweiten Spieltag haben sie gegen Rytiri Kladno gespielt. Haben verloren, 4-2. Das 3-0 für Kladno hat übrigens Jaromir Jagr geschossen. Wow. Der ist inzwischen 52. Aber trifft noch gegen Sparta Prag. Das kann sie eigentlich auch keinem erzählen. Und tabellarisch ist es so, dass Sparta Prag Dritter ist. Im Moment in Tschechien haben auch erst 10 Gegentore insgesamt. Also auch eine super stabile Defensive in der Liga. Also eine Gemeinsamkeit mit den Pinguins, aber verhältnismäßig weniger Tore geschossen, das muss man schon sagen. Topscorer stellen sie in der schwedischen, genau, da auf jeden Fall auch nicht, in der tschechischen Liga nicht. Aber jetzt hatte ich hier eben einen Spieler, Krzysztof Hrabík hat jetzt eine Punktestreak von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen in Serie. Der ist aktuell sehr gut drauf, das sollte man unterbinden. Der Mann ist 25 Jahre alt, also noch sehr jung und ist in seiner zweiten Saison bei Sparta Prag. davor in Pilsen gespielt, hat aber auch schon Erfahrungen gesammelt in Amerika, in den Jugendligen. Also talentierter Typ, auf den muss man aufpassen. Generell natürlich Sparta Prag, super Truppe, Traditionsverein, auch gute Fans. Ich erinnere mich auch ans letzte Mal, als ich dann da war. Dieses Mal bin ich ja leider nicht vor Ort. Stadionverkostung war sehr gut. Es gab eine interessante Variante der Bratwurst. Ich weiß bis heute nicht, was genau es war, aber es war in einer Wurstform und es war lecker. Bier ist günstig. Ihr könnt natürlich auch Cola trinken, aber Bier ist günstig in Tschechien. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber überschätzt euch auch nicht. Und ansonsten bleibt, glaube ich, zu sagen, dass wir dann nicht, also es klingt bescheuert, aber ich glaube nicht, dass Underdog hinfahren.
So, jetzt musst du mir ja sagen, Walter, als Eishockey-Experte unter uns.
Ja.
Wir spielen gegen Prag, gegen Berlin und gegen München.
Mhm.
Ordne absteigend die Reihenfolge. Welcher ist der schwerste Gegner?
Der schwerste Gegner wird Berlin.
Danach?
Prag.
Danach München?
Ja, schätze ich im Moment schon so ein. München nicht gut drauf, haben jetzt 2 Spiele verloren in ihrem neuen Garten. da war nicht viel los, haben sich irgendwie ein bisschen dämlich angestellt. Da fehlt irgendwie noch so ein bisschen was. München, die haben einen guten Spieler noch dazu gewonnen.
Die haben einen Mega-Saisonstart hingelegt, das muss man auch mal ganz kurz erwähnen.
Überraschend, aber auch da irgendwie fast schon ein bisschen zu gut. Also es hat so ein bisschen über die eigentliche Leistung hinweg getäuscht. Da fiel die Scheibe nämlich immer für München. Haben mit Hirose einen exzellenten Neuzugang noch dazu bekommen. Richtig, richtig guter Spieler. Sollte man im Blick haben. Ja, und Berlin am Freitag, ich meine, die kennen wir ja jetzt in- und auswendig. Wir wissen, wie schwer das ist gegen die Eisbären. Wir wissen, wie schwer es in Berlin ist. Vor allem 2 Tage nach so einem Spiel gegen Prag. Aber die Eisbären, die müssten ja eigentlich auch Champions League spielen. Und lass mich mal ganz kurz gucken, wo die spielen. Vielleicht haben wir Glück und die haben ein Auswärtsspiel ganz weit weg. Und sie müssen weit fliegen. Sie spielen in der Schweiz. Aber schon heute Abend. Also das wird nicht das ins Gewicht fallen. Ja, bei Fribourg-Gotteron spielen sie. Hm. Und werden natürlich auch alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen, weil in der Tabelle sind sie hinter uns, die Berliner, in der Champions League und auch in der DEL. Also Momentaufnahmen muss man genießen, trotzdem in Berlin super schwer. Ja, jetzt müssen wir tippen, ne?
Ja.
Erst Prag. Ich sag, wir gewinnen da 3-2.
Ich sag, das wird ein 5-3 für uns. Oh, viele Gegentore, ne? Wir haben schon die Hälfte der kompletten
Saison. Ja gut, irgendwann kannst du das eh nicht mehr. Also irgendwann muss es ja auch passieren. So. Also
Prag können wir nicht so gut analysieren. Die werden unberechenbar sein. Ja komm, ja. 5-3.
Haben auch einen anderen Spielstil als die deutschen Mannschaften. Von ja, da. Ne? Genau. Dann Berlin.
Nico, mal gucken, wie im Tor stehen wird ja auch spannend. Naja, egal. Ja, Berlin.
Berlin, wir wollen ja hier transparent sein und jetzt nicht immer aus dem Herzen tippen, ne?
Ich also glaub, wollen schon.
Ich glaube nicht, dass wir in Berlin gewinnen. Irgendwie.
Ich sag, das wird 3-2 nach Verlängerung für Berlin. Wir werden keine 0 Punkte. Wir werden einfach diese Streak von keine 0 Punkte, wenn wir einfach weiter fortführen.
Ich wünsche es mir von ganzem Herzen, aber ich sage, wir verlieren 4-2 in Berlin.
Das ist blöd.
Ihr dürft mich jetzt hassen.
Wir gewinnen mal 4-1 gegen München. Das ist mal eine Überraschung, die ich jetzt hier droppe.
Mann, ey, ich wollte auch 4-1 sagen. Scheiße.
Ernsthaft?
Ja, ich hatte es schon im Kopf zurechtgelegt, aber du durftest anfangen. Komm, 3-0, Shoutout.
Mit welchem Goalie? Komm, sag ihn noch, wer darf den Shoutout feiern?
Franz Repp, komm.
Franz Repp, darf's, sehr gut. Also haben wir, jetzt muss ich kurz zusammenrechnen, Champions Hockey League und DEL zusammen haben wir bei mir 3, 6, 7 Punkte, bei dir sind's 6.
Das ist korrekt.
Also geben wir Mind.
Nee, nehmen wir lieber die 7, ne?
Ja, würde ich vorschlagen. Ah, das wird ein Fest, das wird eine richtig schöne Woche. Ein bisschen Kontrastprogramm, ne? Erst Düsseldorf, Nürnberg, Iserlohn und dann einfach mal Prag, München und Berlin. Also,
Alter, was ist das wirklich für eine Woche, ey? Diese drei Gegner, das Wahnsinn, ist ne? Wahnsinn.
Nachdem wir uns ein bisschen warm schießen durften, sind jetzt die richtigen Brocken dran. Aber auf diese Euphorie, was hat uns einer geschrieben auf Social Media? Er war Mannheim-Fan und war froh, dass er jetzt nicht in unserer Form gegen uns spielen muss und dass er das erste Spiel gegen Bremerhaven schon hinter sich hat. Sehr bitterer Sieg für, sehr bittere Niederlage für uns, so rum eher. Hört man natürlich auch sehr, sehr gerne, dass gegnerische Fans nicht gerne Spiele gegen uns haben.
Ich kann das ihn verstehen. So
absolut, ich auch. Ich auch. Also ich freue mich jetzt wahnsinnig auf das Champions League-Spiel. Morgen ist es soweit. Also,
ja, euch, an, euch allen,
morgen.
Euch allen viel Spaß in Prag, ne? Die hinfahren, ja. Auf jeden Fall. Hört den Podcast unterwegs und macht Werbung in Prag dafür.
Eben, so ist es. Und dann freuen wir uns vielleicht auch wieder auf den nächsten 9-Punkte-Podcast. Ich glaube, ich musste lernen, noch euphorischer zu werden. Ich war schon bei 99%. Die 100 müssen noch geknackt werden. Und das schaffen wir dann hoffentlich nächste Woche, sag ich mal so. Also, letzte Hinweise, nordsee-zeitung.de. Da erfahrt ihr natürlich alles zu diesen Wahnsinnsspielen, zu diesen Wahnsinns-3 Spielen. Und ihr kriegt auch eine Vorschau auf das Champions-League-Spiel gegen Prag. Schaut da mal gerne vorbei, also nordsee-zeitung.de. Und wenn das noch nicht genug ist, dann holt euch die offizielle Kreditkarte der Fisch und Pinguins unter vespa.de oder bei eurer Weser-Elbe-Sparkasse des Vertrauens. Informiert euch sehr, sehr gerne. Und wenn das euch immer noch nicht genug ist, dann Instagram, da verschluckt sich Malte direkt.
Ja.
Instagram einmal aufmachen, einmal pinguins.podcast eintippen und uns gerne folgen und uns unterstützen. Darüber würden wir uns extrem freuen, wenn ihr uns auch da unterstützen könntet. Also Malte, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank dafür.
Es hat Spaß gemacht, wie jede Woche, Nico. Ich freue mich. 3 geile Spiele jetzt. Es wird nice.
Und versprich mir, nächste Woche sind wir beide fit.
Ich werde alles daran setzen.
Das wollte ich hören. Also, bis nächste Woche, Freunde. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.